Danke vielmals für das Midnight-Lob Gottes. Ja, vorher so denkt, was ist das doch für ein Vorrecht? Wie schön ist das, wenn man sich selber einfach vergessen kann? Und wenn man sich einfach Gott zuwenden kann und ihn anbeten und ihn gross machen und nicht bei sich selber muss bleiben stehen. Das ist so ein grosses, mega Geschenk, was wir in Jesus haben. Gestern war ein Gemeindetag von der Dominikanischen Republik, ganz spontan, wie sie sonst nie sein können. Etwa 30 Leute sind dort oben. Gottesdienst gefeiert, etwa 4 Stunden lang. Ich mache nicht ganz 4 Stunden, aber mein Herz ist so voll heute, möchte ich wirklich etwas von diesem Evangelium weitergeben, das mich ganz neu auch berührt hat. Was, wenn es ein Geschenk ist, dass wir glauben dürfen? Da hat jemand vielleicht probiert, den Wahl ein bisschen darzustellen. Es ist natürlich noch viel zu klein, aber es ist so ein grosses Geschenk, das wir mit dem Evangelium bekommen haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir die gute Botschaft vom Evangelium auch in unsere Welt raustragen. Unser Volk muss das Evangelium hören. Gleich ist die gute Nachricht. Was aber hören die Menschen viel, wenn sie das Evangelium hören? Es tönt nicht immer nur nach einer guten Nachricht. Es tönt heute so oft so ein bisschen nach einer gemischten Botschaft. Man muss doch dann schon noch ein bisschen etwas dafür tun. Zumindest sich ändern. Und ich glaube, das ist eine der grössten Irrlehren, die verbreitet wird. Erlöse ich durch Werk. Es hört sich gut an, aber es ist letztlich eine Lehre aus der Hölle. Man lehrt Rettung durch Werk und nicht durch Glauben. Nicht Jesus wird verherrlicht, sondern der Mensch durch eine Art Selbsterlösung. Der Luther hat das darum so betont, alleine durch den Glauben passiert es. Und immer um mich hört man von den Kirchen, die Leute müssen pilgern und probieren Sachen zu machen. Für das Evangelium, auch gerade die katholischen Kirchen, so viel Werk hören ich dort immer um mich. Und man sieht, wer gerettet wird, der muss seine Sünden bekennen, Buße tun und an Jesus glauben. Am Schluss kommt irgendwie Jesus noch ein bisschen vor, dass es ein bisschen koscherer klingt. Wer gerettet wollt werden, muss Buße tun und sich von seinen Sünden abwenden und Christus annehmen. Einige reden auch von einem Prozess, der das sei. Aber wer Buße tun und sich von seinen Sünden abwenden, ein Prozess ist, bevor man erlöst wird, dann muss ich sagen, da ist keiner gerettet. Niemand. Auch ich nicht, obwohl ich schon fast 50 Jahre Christ bin. Ich weiß immer noch zu gut, was Sünde ist. Und je mehr wir mit Jesus wachsen, umso mehr entdecken wir es doch, wie wir eine sündige Natur haben. Die Bibel sagt klar, alles, was nicht aus Glauben passiert, ist Sünde. Und sie sagt sogar, wer weiß, Gutes zu tun und lässt es sein, für den ist es Sünde. Es gibt neben den Tatsünden auch noch die Unterlassungssünden. Und das heisst die Vorstellung, man müsse sich zuerst von seinen Sünden abwenden, bevor man erlöst wird oder bevor man Jesus annehmen kann. Das ist nichts anderes als Erlösung durch eine eigene Leistung. Ich habe doch schon noch etwas gemacht. Man baut dann nicht darauf, dass Christus am Kreuz für uns alles da hat. Es ist auch nämlich ein Geschenk, das man einfach empfängt. Und das mich darum, weil ich es empfangen habe, gerade verändert. Nein, man muss immer ein bisschen besser werden. Wie viele denken, sie müssen zuerst bessere Menschen werden, bevor sie gerettet werden? Aber man wird gerettet, um ein besserer Mensch zu werden, weil Jesus unser Herz berührt hat. Was unsere Welt unbedingt um mich muss hören, ist, Vergebung wird dir durch das Kreuz geschenkt. Es wird dir geschenkt. Aber wir haben irgendwie Buß als Barriere zwischen Sünder und seinen Erlöser aufgerichtet. Wir machen Buß zur Bedingung. Du kannst erst zu Jesus kommen, wenn du Buß tust. Und liebe Gemeinde, es gibt keine Stufe, die man irgendwie zuerst erreichen muss. Man kommt so zu Jesus, wie man ist. Und nachher ändert er uns von innen her, aber nicht umgekehrt. Er ändert uns nachher von innen her. Aber lehrt die Bibel nicht, dass man muss Buße tun? Ist das nicht auch eine Lehre? Gottes Wort sagt doch klar, dass wir Buße tun sollen. Mal, es ist so. Aber ich möchte mit uns heute gerade wegen dem mal das Wort Buße ein bisschen auseinandernehmen. Metanoia in Griechisch. Meta heisst Veränderung. Neuer heisst Geist, heisst Denkweise. Wir sollen unser Denken ändern. Einen Sinneswandel erleben. Metanoia ist ein Nomen. Metanoia ist das Verb, Verbform. Buß tun oder Buß ist in der Bibel das gleiche Wort. Metanoia aber heisst nichts anderes als anders denken. Der genaue Sinn vom Wort hängt von der jeweiligen Situation ab. Ich wollte zum Beispiel heute Abend ins Kino gehen, aber nachher entschieden wir doch für die Gebetsstunde. Wäre ja schön, he? Aber im Griechischen würde man jetzt sagen, ich habe mich metanoio. Ich habe mich umentschieden. Und für die Jungen vielleicht, ich gehe zu McDonalds, wollte Fried bestellen und nachher entschieden wir doch für das ganze Menü, weil ich genug Hunger habe. Das ist gemeint. Ich habe mich umentschieden. Ich habe mir es anders überlegt. Und genauso heisst es, sich anders zu entscheiden, was die Sünde betrifft. Es ist sich anders überlegen. Was aber heisst Metanoia nicht? Es heisst nicht traurig sein über seine Sünde. Das ist kein Buß. Metanoia heisst auch nicht ein schlechtes Gewissen haben und irgendwie eine Haufen Reue spüren. Denn man kann das alles verspüren und trotzdem verloren gehen und in die Hölle kommen. Aber wenn jemand sieht, du musst zuerst deine Sünden aufgeben und Buße tun, dann wird man gerettet. Dann ist das eine falsche, ja sogar eine gefährliche Lehre. Warum? Weil sie um auf unser menschliches Können setzt. Der Mensch muss zuerst gewisse Bedingungen erfüllen und nachher Christus annehmen. Das aber kann doch keiner von uns. Das Einzige, was wir tun können, ist uns letztlich Jesus zuwenden. Es ist sein Bad, das uns hereinwäscht. Man versucht ja auch nicht vor dem Baden, sich zuerst einmal sauber zu polieren oder zu bürsten. Nein, wir baden, um sauber zu werden. Man wird ein besserer Mensch durch die Begegnung mit Jesus. Aber das kommt zuerst. Der Teufel versucht so oft, Hindernisse zwischen den Retter zu stellen und zwischen uns. Er will, dass es schwierig ist, gerettet zu werden. Dabei ist es letztlich so einfach. Leute richten sich oft nach dem Wörterbuch, wenn es um Wortdefinitionen geht. Die Kirche aber hat zum Wort Buß vieles dazu getan. Es bedeutet, etwas zu bedauern, Gewissensbisse zu haben, voller Trauer sein. Das aber ist nicht die Bedeutung der Bibel, sondern Metanoia heisst schlicht Sinneswandel. Natürlich können zu einem Sinneswandel auch traurige Gefühle gehören. Aber Trauer an sich erzeugt doch noch keine Umkehr. Genauso gut kann umdenken auf ein Gefühl von der Freude begleitet sein. Man freut sich so, dass man sich selber jetzt endlich anders überlebt hat. Buße tun heisst, sein Denken ändern. Wisst ihr, dass Gott das im Alten Testament sich selber mehrfach anders überlebt hat? Nehmen wir das Beispiel von 2. Mose 32. Da reute den Herrn das Urteil, das er seinem Volk zugedacht hat. Der Hintergrund ist hier, dass die Israeliten sich ein goldiges Kalb bauen haben und er sieht, der hat uns aus Israel geführt. Sie haben Gott herausgefordert und sieht, Vers 4, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und da sieht der Mose, sieht Gott zu Mose, gang auf die Seite, Mose. Vers 10, ich will dieses Volk vernichten und dich an ihrer Stelle zu einem grossen Volk machen. Und Vers 11 sieht dann der Mose, aber hat Gott gebeten, das nicht zu machen. Und er heisst, und da überlegte Gott sich anders. Aber wenn wir hier jetzt Buß als Bereuen für Sünde definieren, dann haben wir nämlich ein gewaltiges Problem. Denn Gott hat keine Sünde, die er bereuen könnte. Er kann sich vom Gericht abwenden, das er wollte bringen. Er kann sich anders überlegen. Und er kann ein Unheil nicht zulassen. Ja. Im Alten Testament kommt das bei Gott sogar häufig vor. Aber Gott muss doch keine Buße tun wegen seiner Sünde. Gott hat keine Sünde. Jesaja heißt vielmehr, Kapitel 6, Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Länder sind seiner Ehre voll. und 37 Mal von 46, aber bezieht sich das Wort Reue, Buße im Alten Testament auf Gott. Und nur 9 Mal auf einen Mensch. Und das Wort für Buße ist Teshuvah, Schuf, heisst Umkehren. Hebräisch liest man ja von rechts nach links, Schuf. Und die 3 Buchstaben sind für Schuf, heisst Drehen, Kehren, heisst Wenden. Und das Wort für Buße fängt an mit Teshuvah, zurückkehren. Wir können ja sagen, zurückkehren, sich der Gnade zuwenden. Zu Gott zurückkommen. Jedes Mal, wenn man sich der Gnade zuwendet, tut man Buße. Das heisst Buße. Und das ist gemeint, zurückkommen zu Gott, sich der Gnade zuwenden. Wir haben so schön gesungen, ein Lied. Da wir zum besseren Verständnis noch ein bisschen ins Neue Testament zu dem Gleichnis von Jesus. Es gibt im Kapitel 15 von Lukas 3 Beispiele, die so Gnade betonen. Bringen wir sie zusammen. Was sind dort für Beispiele, Lukas 15? Der verlorene Sohn. Es hat noch 2 andere. Das verlorene Schaf und der verlorene Groschen sind dort beschrieben. Und am besten bekannt ist natürlich der verlorene Sohn. Lukas 15. Würde das miteinander angucken. Ein Mann hatte 2 Söhne und der Jüngere sagte zu seinem Vater, gib mir meinen Anteil. Mit anderen Worten sagt er hier, Vater, ich kann nicht warten, bis du endlich abtankst. Du lebst einfach ein bisschen zu lang. Und darum sagt er, kann ich nicht jetzt schon meinen Anteil haben. Und das war übrigens eine Beleidigung vom Vater, der dann ein schweres Verbrechen war, der eigentlich den Tod verdient hat durch Steinigung, wenn man so etwas rausgelassen hat. Aber der Vater teilt einfach sein Erbe auf. Und der Jüngere nimmt, so es heisst, er ist in ein fernes Land gegangen, hat das Ganze verprasst mit einem ausschweifenden Leben. Aber wann ihm das Geld ausgegangen ist, sind auch die Freunde gegangen. Und er musste Arbeit suchen und hat sie schlussendlich auch gefunden, wo? In einem Schweinstall. Vermutlich sogar bei einem Heid. Er muss also den feinen Speck jetzt zubereiten, für das der dann er damit zu Markt gehen kann. Und wisst ihr, für einen Juden war das allerletzte. Tiefer hast du nicht sinken. Und jetzt heißt es in Vers 16, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, welche die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Selbst die Schotten von den Schwinden hin noch verlockt, weil er deren Hunger hatte. Ich habe mir noch mal kurz zurückgedacht, wie die halbe Schwinden ich daheim hatte. Mir hat es nie begehrt, daraus zu trinken oder etwas daraus zu nehmen. Das hat so gesäuert. Das ist doch nichts Feins. Und es hat ihn so fest begehrt, dass er das hätte wollen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner, Lohndiener sind das gewesen, meines Vaters haben Brot in Fülle. Ich aber verderbe hier vor Hunger. Wer von uns weiß, dass es im Haus vom Vater Brot genug hat? Wer weiß, es hat Brot genug in seinem Haus. Und wir sind hier im Haus vom Vater. Und jetzt lesen wir im Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Das heisst, sein Vater hätte ja ständig Ausschau halten nach ihm, ob er nicht zurückkommt. Und er heisst, und er hatte Erbarmen und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn hat sich zwar ein Sündenbekenntnis zurechtgelegt, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er sagt, nun mach mich zu deinem Tagelöhner. Aber wisst ihr was? Der Vater lädt ihn gar nicht Buße tun oder lässt etwas sagen. Er ist gar nicht zu Wort gekommen. Sondern, was seht ihr im Vers 22? Bringt schnell das beste Festgewand, gebt ihm einen Ring. Ein Ring war ja dann wie eine Kreditkarte. Mit dem Ring hat man so als Siegel ins Tontäfel reingedrückt und dann hat es geheißen, es ist gezahlt. Es ist das Bürg dafür. Schuhe für seine Füße. Unter dem Gesetz von Mose sagt Gott, hier ist heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Unter der Gnade aber sieht Gott, leget ihm Schuhe an. Er soll vor meinem Thron stehen. In meiner Gegenwart soll er sein. Er hat das Recht dazu. Und was sieht der Sohn? Was sieht er? Nichts. Und warum ist er irgendwie zurückgekommen? Weil er seinen Vater vermisst hat. Nein, was hat er vermisst? Zu essen. Wo der Vater sagt, schlachtet das gemästete Kalb, wir wollen feiern, wir wollen fest feiern. Vielleicht fragt ihr euch, aber ich lese nur die Bibel. Viele sagen, man muss Buß tun. Der verlorene Sohn hat doch keinen Buß da, wo er heimgekommen ist. Nein, er ist doch gekommen wegen Messen, wegen seinem Grummel im Bauch. Für mich sieht es jedenfalls so aus, als wäre ich aus falschen Gründen zurückgekommen. Und wie ist Gott, wenn man zu ihm kommt? Spielt keine Rolle, aus welchem Grund man kommt. Er läuft dir entgegen, wenn du kommst. So ist unser Gott. Er läuft uns entgegen, unabhängig von welchen Beweggründen wir kommen. Und wenn Buße etwas mit Treuegefühl zu tun hätte, was ist denn zum Beispiel mit dem Judas Ischariot, wo Jesus verraten hat? Jesus nennt den Sohn des Verderbens, das heisst, er ist verloren gewesen, er ist in die Hölle gekommen. Und doch heißt es über Judas in Matthäus 27, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. In der neuen Lebensübersetzung steht, es überfiel ihn tiefe Reue. Ja, ist das nicht Buß? Wo er gesehen hat, dass Jesus verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge zurück. Da hat doch Buß da. So wie wir es manchmal verstehen. Kann man das nicht wirklich bereuen nennen? Der Judas bringt die 30 Silberstücke, für die er Jesus verraten hat, zurück. Und nicht nur das, Vers 4, und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Das siehst du zu. Und so ist es, wenn man sich auf den Teufel einlässt. Wie oft meinen wir, ach komm, es ist doch nicht so schlimm. Ach komm, nur ein bisschen. Aber wisst ihr, nachdem er uns benutzt hat, lässt er uns lackieren, wie ein heißer Herdöpfel. Der Judas verspürt tiefe Reue. Er hat auch Wiedergutmachung unternommen. Und doch heißt es von ihm im Vers 5, und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und er hängte sich. Und liebe Gemeinde, auch das ist nicht die unverzeihbare Sünde, dass er sich erhängt hat, wie einige sagen. Nein, wenn ein Mensch Jesus Christus angenommen hat und gerettet ist und später vielleicht sogar Selbstmord macht, dann fragen sich ja einige, ja, kommt er jetzt in die Hölle? Aber das sieht die Bibel gar nie. Was hat der Judas verloren gehen? Was war es denn? Ich glaube, er ist nie wirklich zu Jesus gekommen. Leider ist der Judas nie zu Jesus gegangen. Davon lesen wir nie etwas. Dabei hat Jesus so ihn geliebt. Er hat all die Wunder miterlebt. Wie viele Stunden hat Jesus mit ihm verbracht? Jesus ist auch für ihn ans Kreuz gegangen, wie für alle Menschen. Aber er ist nie zu ihm gekommen. Er hätte sich doch nicht müssen aufhängen. Er hätte doch zu den anderen Jüngern zurückgehen können und mit ihnen warten. Und dann hätte er auch die Auferstehung von Jesus erlebt. Aber es gibt Leute, die sagen, ich sterbe lieber, als dass ich selber Vergebung brauche. Ich büsse lieber selber, als dass ich jemanden brauche, jemand anderes, der für mich zahlt. Und wisst ihr, das ist der Höhepunkt von anmassendem, einbildendem Stolz. Wie viele sagen, oh, ich höre das immer um mich. Ach, ich brauche doch den Jesus nicht. Ich habe doch selber. Man muss doch nur ein bisschen das und jenes tun, das und das aufgeben. Dann stehe ich doch auch für mich, dann ist doch auch für mich irgendwo ein Weg offen. Ich bin doch schon recht. Nein. Erlösung hat nichts zu tun mit uns. Es tut mir leid. Alles, was wir Jesus bringen können, sind letztlich unsere Sünden. Und wo der Petrus im Haus von Cornelius das Evangelium verkündigt hat, da kommt das Wort gar nicht vor, Buß zu tun. Apostelgeschichte 10. Er erzählte ihnen einfach, was Jesus da hat. Er hat eine Geschichte von Jesus erzählt, wer Jesus ist. Und schließt mit den Worten, Vers 43, von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und er, Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Das Wort Buß wird gar nicht benutzt. Hier im Haus von Cornelius kommt das Evangelium zum ersten Mal zu den Heiden. Und Gott öffnet die Türen für die Heiden, weil sie das Wort sieht, die gute Nachricht ist für die ganze Welt, für alle Menschen. Hier werden also die Heiden das erste Mal das Evangelium verkündigt. Und am nächsten Tag wird der Petrus zur Chefetage von Jerusalem zitiert, von seinen jüdischen Pastorenbrüdern, Apostelgeschichte 11. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Wir müssen das ein bisschen jüdisch lesen. Du bist zu den Unbeschnittenen gegangen. Ja, was bist du für ihnen? Da sind Emotionen drin, oft bei den Juden. Vers 4, und da erzählte Petrus ihnen der Reihe nach, was passierte. Wie er der Gottesführung zum Cornelius ins Haus ist gekommen, wie er der predigt hat und ihnen gesagt hat, sie sollen an Jesus glauben und die Vergebung der Sünden annehmen. Und was ist passiert? Vers 15 bis 17. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Das ist wieder jüdisch. Ja, wer bin ich denn? Wer bin ich schon? Dass ich da noch etwas machen könnte? Und was sagen sie denn auch zum Petrus, wo er ihnen alles erklärt hat? Als sie das hörten, schwiegen sie still. Und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Buße gegeben, die zum Leben führt. Jetzt kommt's. Das Wort Buße aber taucht in der Verkündigung von Petrus nirgends auf. Nee. Und doch ist sie nach ihnen geschenkt worden. Nur das letzte Beispiel, wie viele Evangelien haben wir in der Bibel? Können wir sie zusammen aufzählen? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Genau. Und was denkt ihr, welches Evangelium wird am meisten gedruckt, zum Weitergeben, zum Verschenken, zum Leute zum Glauben zu finden? Durch welches Evangelium kommen am meisten Leute zum Glauben? Durch Johannes. Ja, das ist irgendwie, spüren wir das. Johannes-Evangelium hat einfach etwas, was anders ist, was irgendwie die Herzen berührt. Das Johannes-Evangelium ist am besten geeignet, um Leute zum Glauben zu führen. Wie viel wird doch auch erzählt, ja, Johannes 3,16, weißt, wer an Jesus glaubt, der wird gerettet werden. So habe ich dazu gefunden. Und wie viele Leute sagen, das Johannes-Evangelium hat mir geholfen, im Glauben zu wachsen. Oder Johannes sieht da, warum er das Evangelium geschrieben hat. Diese Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Nicht der Buß, sondern der Glaube. Der Glaube an seinen Namen. Und wie oft kommt das Wort Buß im Johannesevangelium vor? Wie oft kommt es vor? Kein einziges Mal. Nicht einmal. Und darum hat das Johannesevangelium auch keine Aufzählung von einem Sünderegister. Was aber sieht Johannes, was wird der Heilige Geist tun, wenn er zu uns kommt? Johannes 16, Vers 8. Er wird den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünden. Und wisst ihr, was die Ursünde ist, was die schlimmste Sünde ist? Das sieht oder Johannes, dass sie nicht an mich glauben. Und das ist das Problem dieser Welt. Und nicht unsere Taten oder weiss was. Das ist das Grundproblem, dass wir nicht an Jesus glauben, dass wir nicht zu ihm kommen, dass wir nicht zur Gnade kommen, haben wir gehört vom Alten Testament. Da ist immer nur von Glauben die Rede. Der Glaube, das Glauben kommt 85 Mal vor. Aber das Wort Buß taucht im Johannes-Evangelium gar nicht auf, nicht einmal. Und das Johannes-Evangelium ist geschrieben worden, für das Leute zum Glauben kommen an Jesus Christus. Hat Johannes etwas vergessen? Nein, der Glaube ist nämlich so gelesen, dass man nicht glauben kann, ohne gleichzeitig auch Buße zu tun. Aber noch eins, was heisst Buße tun? Aber nicht bereuen und wissen, sondern ändert euer Denken, Sinneswandel. Aber lasst uns aus Buße kein Menschenwerk machen. Ja, du musst noch so ein bisschen. Das aber ist der Eindruck, den wir so viel dieser Welt heute vermitteln. Ja, wenn ich den Christ würde, dann darf ich den nehmen. Nein, zuerst heisst es kommen. Und wisst ihr, so ein Leben kann ich sowieso nie führen. Da müsste ich zuerst noch vieles ändern. Nicht die Wahrheit sieht anders aus. In Wirklichkeit ist das Leben als Christ nicht schwierig. Sondern was? Es ist unmöglich. Jesus vergleicht es einmal mit einem Kamel, wo der das Nadelöl durchschleifen soll. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die das möglich machen kann. Und die heisst Jesus. Und wenn wir ihn bitten, in unser Leben zu kommen, dann kommen wir auch zur Ruhe in ihm. Und die Frucht wird wachsen und es wird Leben für uns sprudeln aus uns raus, wenn wir bei ihm sind. Und wenn uns die Ruhe fehlt, dann haben wir irgendwie das falsche Leben. Dann müssen wir noch einmal zurück zum Händler, der uns das falsch verkauft hat. Gott gibt uns seinen Sohn und sein Sohn hat buchstäblich die Hölle durchgemacht für uns am Kreuz, damit du und ich gerettet werden können. Und wisst ihr, da draußen ist eine Welt, wo die gute Nachricht um mich muss hören. Wenn man den Leuten sieht, ihr könnt heute gerettet werden, dann sagen sie doch immer so, ja und wo ist der Haken? Was muss ich denn? Wo ist der Haken? Heute gibt es doch nichts mehr gratis. Aber wir können sagen, es gibt keinen Haken. Du musst nur kommen. Alles ist schon bezahlt. Eine Rettung ist ein Geschenk und du musst es nur annehmen. Kann man das wirklich so einfach sagen? Ja. Alle können gerettet werden. Alle. Aber nicht alle werden sich demütigen und das Geschenk annehmen, weil sie stolz sind. Weil sie das Gefühl haben, dass das nicht nötig ist. Aber wer es tut, kann jetzt hier und heute auf der Stelle gerettet werden. Ohne Wenn und Aber. Es ist nicht so, dass man Jesus annimmt und er vielleicht gerettet ist. Erlösung ist kein Prozess. Man wird nicht eines Tages gerettet. Das sind ganz gefährliche Aussagen, gefährliche Lehren. Man wird gerettet wie die 3000 Menschen in der Apostelgeschichte. An dem Tag, da sie Jesus annahmen. Von da sind sie im Glauben gewachsen. Und dann haben sie gelernt, immer wieder auch Buße zu tun über ihre falsche Denkweise, über Gott, über sich selber, über andere Menschen. Und das ist ein Prozess. Ja, wo Gottes Wort verkündigt wird, da wird Buße tun. Da wird Buße da, aber meistens ohne, dass man es überhaupt erwähnt. Da wird unser Denken nämlich verändert. Und wir fangen an, richtig zu glauben. Und wir fangen noch an, anders zu leben. Lasst uns Gott alle Ehre geben. Lasst uns ihn loben, ihm danken, ihn anbeten. Und falls du dein Vertrauen noch nie richtig auf Gottes Sohn, in Jesus Christus gesetzt hast, dann möchte ich dich heute einfach einladen, es jetzt zu tun. Es ist nicht schwierig. Wir müssen dazu nicht einmal hier vorkommen. Wir können gerade so, wie wir sind, es am Platz machen. Da, wo wir sind. Und wo ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, da bin ich gerettet. Und nicht nur für einen Augenblick, sondern für alle Ewigkeit. Gott hat meiner und deiner Sünde vor 2000 Jahren auf sich selber genommen, weil Christus ewig ist. Er ist nicht nur ganz Mensch, der für dich sein Blut vergossen hat. Er ist auch ganz Gott, sein Kreuz steht außerhalb von dieser Zeit. Es ist ewig gültig. Er ist für alle gestorben, die vor ihm gelebt haben. Und er ist für alle gestorben, die zu seiner Zeit gelebt haben. Und er ist auch für alle gestorben, die in Zukunft werden leben. Für deine und meine Sünden. Für die Vergangenen, für die Zukünftigen. Es ist am Kreuz durch Jesus beglichen worden. Und wenn ich das glaube und mein Vertrauen auf Jesus setze, dann bin ich ewig gerettet. Das gilt für alle, ganz gleich, wo wir gerade sind. Ich muss nur zu ihm kommen und einfach mein Herz aufmachen. Und das Schöne ist, mir ist gehört, er wartet bereits schon auf uns. Er ladet mich ein, zu kommen. Aber wer wird die Türen zu meinem Herz nie einrennen oder einbrechen? Nein, er wartet darauf, dass ich ihm einfach mein Vertrauen ausspreche. Und wenn du das willst, dann bete doch einfach jetzt mit mir. Und lass von Herzen kommen. Nimm ihn auf und sag, da bin ich. Ich will dir hören. Wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, was für ein Geschenk. Was für ein Erlöser. Danke, dass du mich so gerne hast. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesendet hast, um am Kreuz für all meine Sünden zu sterben. Und du hast dein Blut vergossen, um mich von jeder Sünde reinzuwaschen. Du hast Christus von den Toten auferweckt. Du bist mein Retter, mein Heiland. Jetzt und für immer. Danke, Vater, dass all meine Sünden vergeben sind. Was bin ich gesegnet? Was bin ich beschenkt, wenn ich dich darf in meinem Leben habe? Danke, Vater. Ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist, in Jesu Namen. Herr, und du gehst dir drehen und ich bitte, dass du uns einfach ganz neu füllst und dein Herz herziehst und uns einfach die Gewissheit schenkst. Ich gehöre dir. Ich will mit dir gehen und ich muss gar nichts leisten. Ich darf einfach kommen, so wie ich bin. Und du nimmst mich, wie ich bin. Danke, dass du genug gezahlt hast. Du hast keine halbe Erlösung gemacht, wo ich irgendetwas Frommes noch dazu tun. Nein, du hast alles geschenkt. Und lass uns das Geschenk so erfüllen, innerlich, dass wir nicht anders können, als immer um mich umkehren zu dir, zu deiner Gnade zurückkommen. Danke, dass du heute Morgen ganz frisch da. Du weißt, was uns noch beschäftigt, weil wir vielleicht denken, da komme ich nicht weiter. Lass uns nicht grübeln, lass uns einfach zu dir laufen, vor dir niederfallen und bei dir daheim sein. Und du machst ein Festessen. Und du siehst, wie es weitergehen soll. Aber lass es nicht andere Versuche machen, wo wir es irgendwie noch selber kommen. Lass es einfach jetzt heute bei dir sein, nachher auch beim Abendmahl. Amen. Und wenn du mitbetet hast, dann bist du gerettet. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und jetzt werden wir dem noch einen Liedausdruck geben, bevor wir zum Abendmahl kommen.